RD. Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und frisch zurück aus Washington, heute vor einer Woche, ist Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Und es war eine verrückte Woche. Bin gerade zurückgekommen, aber irgendwie nach der Wahl ist vor der Wahl. Kaum bin ich wieder hier, steht schon die nächste Wahl an, diesmal bei uns. Vermutlich am 23. Februar die Bundestagswahl. Darauf scheint man sich geeinigt zu haben. Und ich habe den Eindruck, das war ja so Dienstag, der Wahltag, dann Mittwoch haben wir darüber berichtet. Aber dann kam am Mittwoch ja in Deutschland eben schon das Ampel aus, die Bundesregierung auseinandergeflogen. Und ich habe den Eindruck, Jeff, das hat hier in Deutschland zumindest sehr dazu geführt, dass viele diesen, für manche ja auch ein Schock, dass Donald Trump so deutlich gewonnen hat, ganz gut verdrängen konnten und sich alle auf die deutsche Politik erstmal konzentriert haben. Aber für dich hat das nicht funktioniert.
Das war auf jeden Fall hier in Deutschland eine Ablenkung von dem Ergebnis, das wir bekommen haben, erst Mittwochmorgen. Morgen früh, und das war das letzte Mal, dass wir den Podcast aufgenommen
haben. Genau, vor gut einer Woche.
Genau, ich glaube, das war nur ein paar Stunden nach der Ergebnis offiziell war, und ich war immer noch ein bisschen in Schock, und deswegen,
also. Jetzt ist ein bisschen, hat sich der Staub etwas gelegt, eine Woche Abstand. Wie geht es dir jetzt, Jeff?
Also ich denke, Ingo, an diese 5 Etappe von Trauer. Also wenn jemand stirbt oder irgendwelche Katastrophe passiert ist,
okay. Toll. Damit würdest du das vergleichen, okay?
Ja, genau, weil es gibt diese 5 Etappen, das sein soll. Und die sind Verleugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Und ich finde, also das hat was, weil ich finde auch, dass ich als Harris-Wähler, ich bin in diesen Zyklus von...
Wo bist du da gerade in diesen 5 Stadien? Sicherlich noch nicht bei Akzeptanz.
Nee, da bin ich nicht.
Aber gehen wir es mal durch.
Das würde ein bisschen dauern, vielleicht sehr lange dauern. Aber ich bin auf jeden Fall, ich glaube, bei der letzten Podcast-Aufnahme war ich bei dieser Verleugnen, also diese Schock.
Das nicht wahrhaben wollen.
Ja.
Das kann nicht sein.
Einfach, it didn't compute. Also mein Gehirn irgendwie hat das nicht verstanden, obwohl ich da um 8 Uhr morgens saß vor der Fernseher und habe angeschaut, als Trump seine Rede gehalten hat. Ich muss zugeben, ich hatte ein Glas Whisky im Hand.
Und, morgens um 8, so schlimm.
Manchmal, okay. Ja, das ist die Neue, das ist die vor der Verleugnen. Also das muss man manchmal ein bisschen durchzukommen, aber ganz ziemlich schnell danach kam der nächste Phase, Wut. Und man sieht das jetzt, finde ich, im Fernseher, in Zeitung, wenn man liest, who's to blame? Wer ist schuld?
Ja, ja.
Und dieser Blame Game, wie man sagt, geht jetzt los. Und man sieht auch, jeder, der im Fernsehen ist, redet von Biden. Also, das ist sein Schuld, dass er nicht früh genug ausgestiegen ist oder dass er überhaupt seinen Hut im Ring geworfen hat. Ich persönlich finde auch, das Schlimmste, was die Demokraten passiert ist in die letzten paar Jahre, war, dass in der Zwischenwahl in 2022, dass diese rote Welle ist nicht passiert. Alle haben von einer roten Welle gesprochen, dass die Republikaner sollten viel mehr Stelle, also im Haus und im Senat vielleicht holen, auch auf der Bundesstaatebene. Und das ist nicht passiert. Und ich glaube, Biden hat das dann gesehen als eine grüne Licht, dass er war der Richtige, dass die Leute waren hinter ihm, dass er war die Richtige.
Und zufrieden vielleicht auch mit der Politik der Demokraten.
Und weil seine Ankündigung kam dann auch kurz nach der Zwischenwahl. Also insofern, wenn das nicht passiert ist, würde vielleicht eine andere Überlegung gegeben haben.
Ja, ich glaube tatsächlich war diese Midterms, diese 22er-Wahl so eine Art, nicht Trostpflaster ist das falsche Wort, aber ich glaube so eine Art, ach guck mal, wir sind doch auf einem guten Weg, und wir haben ja jetzt gesehen, wie sehr die Demokraten oder eben Kamala Harris als die demokratische Kandidatin, wie sehr sie eben auch bei Latinos und bei Schwarzen verloren hat, und das hat sich schon abgezeichnet, vielleicht auch schon vor 4 Jahren bei der letzten Wahl, aber da ist diese Anti-Trump-Koalition irgendwie zusammengekommen und sind wählen gegangen, und dann dachte man, naja gut, dann steht ja diese Wand in gewisser Weise und darauf können wir uns drauf verlassen, und die brauchen wir uns nicht kümmern. Ich glaube, das war eine Lehre, die jetzt gezogen wurde, als ich noch in Washington jetzt war, die Tage, habe ich das auch viel gehört, dass dann gesagt wurde, wir haben nicht genug zugehört. Wir haben die quasi für granted, das ist immer das, was kommt. Also wir haben die quasi für in der Tasche gesehen, die Stimmen der Latinos und auch der Schwarzen. Das Motto, das ist doch immer unser Wählerblock gewesen, um die brauchen wir uns gar nicht kümmern. Wir müssen uns um neue Wählerschichten kümmern, um andere, und haben dann die vernachlässigt. Und das ist ihnen jetzt extrem auf die Füße gefallen. Und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, wenn diese Wahl 22, diese Midterms nicht so gut ausgegangen wäre für die Demokraten, trotz aller Befürchtungen, hätte man sich da vielleicht viel früher mal so ein Soul-Searching, wie es jetzt gemacht wird, so machen können müssen.
Es gab sogar einen sehr guten Artikel, ich glaube, es war in The Atlantic, von Tim Alberta, ein sehr, sehr guter politischer Journalist in den USA. Und er hat eine ganz lange Artikel geschrieben über, wie die Demokraten verlieren Latino-Wähler. Mhm. Und es war ganz lang und mit vielen Details. Und er hat mit vielen Leuten gesprochen, besonders in Arizona zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass das wäre, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, es gibt viel zu tun, also mit diese, also mehr on the ground, mehr grassroots, also mit Leuten zu sprechen, also zu hören, zuzuhören. Und ich glaube auch wegen der Ergebnis von der Zwischenwahl, das ist dann nicht passiert, weil die hatten dann auch eine grüne Licht, die haben auf andere Themen konzentriert, aber die haben nicht dieses Soul-Searching gemacht, wie du gesagt hast. Aber ich finde auch, dass mein Wut war nicht nur, also es war nicht Biden, es war nicht der Partei, es war die Bevölkerung. Wie könntet ihr das machen? Frauen, Courtney in deinem Film, wie könnte sie für so einen Mann, besonders wenn sie christlich ist und so, what would Jesus do und glaubt in so christlich Werte und so, wie könnte sie für so einen Mann wählen? Und ich glaube auch, man hört, also wir haben auch mit meinem Vater gesprochen und alle, der deinen Film gesehen hat, wissen, was seine wichtigsten Themen sind. Das ist der Wirtschaft, Inflation und auch Einwanderungspolitik. Und es gibt auch Leute, viele Leute sogar in die Staaten, also wo es wirklich schwierig ist, die mal zwei Jobs arbeiten und wo es nicht reicht, also die Miete zu bezahlen und Lebensmittelkosten sind so hoch und das alles zu bezahlen mit ihrem Gehalt. Aber ich glaube, es gibt auch viele Amerikaner, die haben diese Probleme nicht und die haben trotzdem Trump gewählt. Und ich hatte diese Wut auf die Wähler. Also richtig, wie könnten die sowas machen? Wenn wir, Trump ist nicht, das ist nicht sein erster Rodeo, ne? Also das ist nicht seine erste Amtszeit. Wir wissen, was wir erwarten können. Wir wissen, also was seine Prioritäten waren in das erste Amtszeit. Und wir wissen seinen Charakter. Wir wissen, wir haben beobachtet die letzten zwei Jahre seine ganze Auftritte. Also wie können wir als eine Bevölkerung alles ignorieren und sagen, wichtiger ist, dass ich mehr Geld in mein Portemonnaie am Ende oder dass die Märkte besser sind oder dass der Grenze geschlossen ist, sodass wir keinen Illegalen mehr. Also wie kann das alles wichtiger sein? So, das war meine, in dieser fünfte Etappe, das war auch, wo mein Wut hingegangen ist.
Ja. Ich glaube, erstmal die kurzfristige Antwort darauf ist zum einen Verlustängste, sicherlich sind da auch geschürt worden. Eben gerade Wähler wie dein Vater, der ja eigentlich keine Sorgen sich machen muss finanziell und der jetzt in seinem Neighborhood auch jetzt nicht überall nur Einwanderer auf dem Rasen sitzen hat. Also ich glaube, da ist es eher so die Angst, dass es zurückgehen könnte, also dass der Verlust da sein könnte, selbst wenn man ihn jetzt gar nicht so spürt. Das ist eher eine Angst, die auch, glaube ich, hier bei uns in Europa viele Wählerinnen und Wähler bewegt. Und das andere ist, dass man dabei, du sagst, wie all das, was Trump so sagt, wie kann man das nicht betrachten und in Erwägung auch ziehen bei der Wahlentscheidung? Ganz viele Stimmen, die ich jetzt auch wieder gehört habe in den USA, ist, die trennen es. Trump ist quasi nur, ich weiß es gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber sie schaffen es, das zu trennen, die Person Trump von der Policy, wie es dann immer heißt. Ne? Wie dein Vater sagte in unserem Film, ich will die Republikaner. Wo du dann sagst, das geht aber nicht, du kannst nicht so tun, als ja, ich habe doch nur die Republikaner gewählt. Ja. Das habe ich ganz viel gehört eben, dass Leute das davon trennen können und sagen, Trump persönlich, ja, ich finde ihn auch furchtbar, aber. Und dann kommen diese Verlustängste und das ist mir jetzt erstmal wichtiger rein.
Das habe ich auch gesehen. Ich habe eine Instagram-Story gesehen mit AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Sie ist die Abgeordnete aus der Bronx und sie hat auch auf ihre Story gefragt, hey, ich will von Leuten hören, wenn du hast für mich zugestimmt und auch für Donald Trump. Ich würde gern von dir hören, ich würde gern hören. Also es ist kein Judgment, keine Urteilung. Ich will einfach verstehen und wissen, was deine Gedanken sind, warum und so weiter. Also einfach ganz offen und hat dann die Antworten auch gepostet von Wählern. Die haben genau, wie du sagtest, die haben das getrennt. Manche haben auch gesagt, dass Trump und AOC muss man auch sagen, ist sehr progressiv. Also viele Leute sehen sie als sehr weit nach links, aber auch eine Unterstützer von Bernie Sanders, die auch auf die weit linke Seite ist als demokratischer Sozialist. Aber viele haben gesagt, also du und Trump, ihr seid ähnlich, weil ihr seid for the people, ihr seid, ihr kämpft für uns, ihr seid mehr authentisch, ihr beiden, ihr versteht, von woher wir kommen. Aber das Trump hat irgendwie, obwohl er zeigt auch, wie viel Geld er hat, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, das hat er auch, diesen Ruf von seiner Reality-Show The Apprentice. Er fliegt überall in seine eigene Trump-Flugzeug und er zeigt sehr ganz offentlich seinen Reichtum. Aber trotzdem, er ist one of us. Er ist ein von uns. Wie er das geschafft hat, also
das muss man ihm lassen,
wobei ja. AOC kommt aus einem ganz bodenständig Haushalt. Ihre Kampagne war basiert auf Unterstützung von The Grassroots. Sie zeigt auch, dass sie also gar nicht von Reichtum kommt, aber dass sie ein self-made Woman ist. Und das ist noch ein total großer Unterschied zwischen den zwei.
Ja, aber das ist so ein bisschen, da sind wir wieder bei der sogenannten Hufeisentheorie, ne? Dass in den Augen vieler Wähler die Extreme auf der rechten, auf der linken Seite sich fast schon wieder annähern und entfernt sind von der Mitte. Aber das ist Trump dann irgendwie gelungen, sich eben auch da als Kämpfer des Volkes darzustellen.
Und ich glaube auch, das ist es nicht nur diese AOC-Wähler, aber viel haben sich, wie mein Vater, wie die AOC-Wähler, das getrennt. Und die haben tatsächlich Trump gewählt und dann haben demokratisch in ihr Bundesstaat für ihr Senator, für ihr Abgeordneter, für ihr, wer weiß, Bürgermeister gewählt.
Ja, das darf man ja immer nicht vergessen, wir wiederholen es zwar immer ständig, es wird nämlich nicht nur der Präsident gewählt am Wahltag, sondern eben so, so viel mehr. Und da kann man ja sich dann auch zum Beispiel in Arizona, wo Abtreibungsrechte zur Abstimmung standen, da konnte man sagen, ey, ich wähle für mehr Abtreibungsrechte, gleichzeitig aber Donald Trump, weil gerade in Arizona als Grenzstaat ist mir wichtig, Einwanderung und solche Punkte. Also da muss man eben differenzierter darauf blicken. Aber wo wir noch beim Stadium der Wut sind, wir haben auch mit Samira jetzt kommuniziert, die auch in unserem Film vorkam, aus Chicago, eine Freundin. Und da war die Wut auch ziemlich stark auf Biden, ne? Dass Joe Biden irgendwie dran schuld ist. Da, glaube ich, knabbern gerade auch sehr viele, arbeiten sich da so ein bisschen ab. Der ist jetzt gerade so ein bisschen der Sündenbock in den USA, dass er nicht früher den Weg frei gemacht hat.
Dass er nicht früher der Weg frei, dass er so egoistisch war, dass er nicht ausgetreten ist. Aber auch, dass es gab keine kurze, kleine Vorwahlprozess, dass Harris einfach der Nominierung so gekriegt hat, ohne dass die Wähler eine Stimme da in dieser Prozess gehabt.
Wobei im Nachhinein, ja klar, also ich weiß noch, als ich in Chicago war zur DNC, da hat keiner gesagt, oh, wir hätten jetzt aber lieber einen kleinen Parteitag, wo wir quasi die verschiedenen Kandidaten erstmal.
Man hat das ab und zu mal gehört, ne?
Aber das stimmt.
Die, als wir in Wisconsin waren, man hat Harris verglichen mit Obama und mit dieser besondere Begeisterung von 2008.
Aber ich habe auch damals schon geglaubt und ich glaube, da habe ich nicht ganz falsch gelegen, dass es mehr noch als die Begeisterung über Harris, der, darf man nicht vergessen, ihren ersten Pitch als Präsidentschaftskandidatin vor 4 Jahren ist ziemlich kläglich gescheitert. Aber mehr als die Begeisterung über Harris war es die Erleichterung, dass Joe Biden doch noch zurückgezogen hat und man nicht mit Joe Biden, wo klar war, man verliert es auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich finde also diese Wut an Biden zum Beispiel, das ist jetzt, also ich finde, das ist jetzt vorbei. Das ist, auf Englisch sagt man, no use crying over spilled milk.
Es nützt nichts, über die verschüttete Milch zu...
Genau, der Milch fließt schon, man kann es nicht
wieder. Sie ist verschüttet. Man braucht ja jetzt nicht drüber trauern.
Es ist vorbei.
Im Deutschen sagt man, tja, oh nein, ich weiß, was man im Deutschen sagen würde. Und zwar, halte ich fest, hätte, hätte, Fahrradkette.
Warte mal, should have, bicycle chain?
Genau. Aha. Oder in der noch besseren Weiterleitung, wäre, wäre Fahrradkette.
Okay, man kann es nicht so richtig verstehen. Es ist nur, das ist nur der Rhyme.
Ja, ich weiß auch gar nicht richtig, wie das entstanden ist. Ich glaube, es hat mal Per Steinbrück, ehemaliger SPD-Bundeskanzlerkandidat, mal so ausgedrückt. Und seitdem hat sich das festgehalten. Es ist nicht die eleganteste.
Nee, aber das ist irgendwas,
Version.
Was die Kinder sagen würden, oder? Ist es ein bisschen wie, fang mich doch, du Eierloch, oder was, macht auch keinen Sinn.
Vielleicht haben ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer ja eine bessere Übersetzung oder Alternative zu No Use Crying Over Spilled Milk. Aber was du meinst, Jeff, es bringt jetzt eben nichts auf, Joe Biden einzuhacken, rückblickend. Aber vielleicht ist das eben die Wut, von der wir hier gerade reden, bei vielen Demokratinnen und Demokraten, muss sich halt irgendwie kanalisieren und braucht irgendwie einen Blitzableiter oder ein Ventil, einen Sündenbock. Und der ist natürlich jetzt bei Joe Biden leicht gefunden.
Ich finde, wo mein Wut doch dann hingegangen ist, ist über das Thema. Vielleicht haben manche, die dann Film gesehen haben, erinnert diese Szene mit meinem Vater, als ich bisschen aufgeregt war über irgendwas, das mein Vater gesagt hat. Wenn die Demokraten gewinnen, das ist nur wegen Wahlbetrug. Und ich frage mich jetzt, wo ist der Wahlbetrug? Also das regt mich auf wie nichts anders. Also bevor der Wahl, nach der Auftritt von dieser rassistische Komiker in Madison Square Garden, als er gesprochen hat über Puerto Rico als eine Insel von Müll. Und Trump hatte Angst, weil er hat dann gemerkt, oh, es gibt 150.000 Puerto Rican Americans in Pennsylvania. Er hat dann auf Truth Social geschrieben, es gibt Wahlbetrug in Pennsylvania wie auf ein Niveau, das wir nie gesehen haben. Es war schon überall in anderen Swing States besonders, wo Leute haben also Kritik gesammelt, wo die hatten eine Mannschaft von Rechtsanwälten bereit, diese Fälle zu übernehmen und vor der Gericht zu gehen. Und dann als jeder Swing State, diese blaue Wand, wie man Wisconsin, Pennsylvania, Michigan nennt, einfach gefallen ist und rot geworden ist, man hört Wahlbetrug gar nicht mehr.
Naja, aber ich verstehe gar nicht, warum du dich darüber aufregst. Es ist doch eigentlich nur konsequent. Denn die Republikaner und Trump haben gesagt, wenn wir verlieren, ist es Wahlbetrug. Und jetzt haben wir gewonnen, ist alles rechtens
gewesen. Nee, er hat schon gesagt, dass er hat Wahlbetrug gesehen, dass es gibt Wahlbetrug in Vorbereitung für den Kampf um das Weiße Haus. Weil das wird er benutzen.
Ja, aber da würde ich mich nicht so aufregen an deiner Stelle, Jeff.
Ach, kannst du das so sehen?
Nein, aber ich meine, es ist doch quasi folgerichtig, dass sie dann sagen, nee, wir haben doch jetzt gewonnen, alles gut.
Nein, er hat das manipuliert. Wenn Leute wie mein Vater, der ein intelligenter Mensch ist, das nicht sehen kann. Also eigentlich die einzige Gewinner hier ist der Wahlintegrität, weil es gab keinen Prozess, weil die Demokraten haben das Ergebnis akzeptiert, weil Harris hat eine Concession-Speech, eine Concessions-Rede, wie sagt man Concession-Akzeptanz.
Sie hat es akzeptiert in ihrer Rede, genau.
Also das hat der Integrität von unserem Wahlprozess gerettet. Wenn dieser Prozess von die Trump-Seite angefangen würde und der Ergebnis länger dauern würde, das würde dann mehr Zweifel in die Kopf von die Wähler. Und das würde dann bleiben. Also das ist irgendwas, das würde eine Hangover, eine Karte für die nächste, weiß ich nicht wie lange, oder für weiß ich nicht wie viel.
Also das muss man auf jeden Fall zu den positiven Aspekten dieser Wahl zählen, auf jeden Fall. Dass es A, so klar war und es keine Hängepartie gab, das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Und aber eben auch vielleicht die Chance, dass jetzt alle erstmal quasi einen Strich drunter ziehen und das Thema Wahlbetrug in 4 Jahren, wo Trump dann nicht mehr antritt oder antreten kann, dass das dann erstmal abgeräumt ist. So die Hoffnung zumindest. Es sei denn, es wird immer wieder gezogen.
Ist der nächste Möglichkeit. Ja,
aber zumindest können jetzt alle sagen, okay, jetzt ist da ist so eine gewisse Befriedigung dieses Punktes bei den Republikanern und jetzt kann man Mund abwischen, weitermachen bis zum nächsten Mal. Aber ich habe den Eindruck, Jeff, du bist, wenn ich das jetzt so anhöre, immer noch in der Phase der Trauer bei Wut.
Ja,
deswegen, was ist denn die nächste Phase?
Ja, nee, aber deswegen, ich habe auch gesagt, dass du kannst sehen, wenn ich mit meinem Vater texten und bis jetzt, seit der Wahl, ich habe noch nicht mit meinem Vater gesprochen im Telefon, wir haben nur getextet, weil das ist eine kleine Wand dann zwischen uns und aber er schickt 5, 6, 7 Mal am Tag ein paar Nachrichten und meckert auch das, was er sieht jetzt im Fernseher, ist nur Trump, Trump, Trump und dass die Leute sollen einfach warten und gib ihm eine Chance, dass niemand weiß jetzt, wie sein Amtszeit wird. Aber also wir müssen ihm eine Chance geben. Aber ich finde, Ingo, gute Segue jetzt hier zu der nächsten Phase von Trauer und das ist Depression. Und ich finde, wenn wir jetzt warten und sehen, was passiert ist in die 2, 3 erste Tage nach der Wahl von Trump, dann kommt diese Depression. Wenn mein Vater sagt, warten wir ab und sehen, was kommt. Was haben wir gesehen in die ersten paar Tage nach der Wahl von Trump? Wir haben 2 Sachen, die unglaublich verstörend sind. Und das ist 2 Sachen. Also das erste ist eine Tweet, das herumgegangen ist von einer jungen Mann, der heißt Nicholas Fuentes. Und er hat eine Slogan, einen Spruch, dass der Origin davon ist von die Frauenbewegung, der Kampf um Abtreibungsrecht schon von die 60er Jahre. Und das ist My Body, My Choice, meine Körper, mein Wahl. Und das war der Slogan, das wir immer wieder gehört haben seit der Abtreibungsrecht, seit Roe v. Wade overturned und das weggenommen ist. Und er hat dann getwittert, Your Body, My Choice.
Also ein Vorfall, bei dem ein Influencer mit einer ziemlich weiten Reichweite eben gesagt hat, den Slogan genommen hat, der Körper ist der Frau, aber die Entscheidung darüber ist bei mir, beim Mann.
Dann ist um die Internet und nicht nur um die Internet. Also es kam auch Berichte, dass in einem Kleinstaat Escanaba, Michigan, zum Beispiel das nicht weit von meiner Mutter, Jungs in der Schulhof haben das zu ihren Klassenkameraden gesagt, zu den Mädels in ihrer Klasse gesagt, your body, my choice. Also wie wir wissen, Trump hat gewonnen mit Hilfe von jungen Männern. Er war unterwegs in die letzten paar Wochen von seinem Campaign bei verschiedenen Podcasts, verschiedenen Sportveranstaltungen, wo junge Männer sind, wo junge Männer reinhören, und hat also einfach gewettet, dass wenn er die erreichen könnte und mitnehmen könnte, dass das würde hilfreich sein, also gewinnen. Und
also du meinst, dass eben Sexismus jetzt wieder so einen gewissen Aufwind bekommt, also wenn Männer sowas tweeten. Wobei, das ist jetzt so ein durchgeknallter...
Ja, aber wenn diese jungen Männer, wenn die Einflüsse einfach ohne Fragen, wenn die das akzeptieren, wenn die lachen darüber mit ihren Freunden, wenn die Junge, also diese Kinder waren 8, 9 Jahre alt, die verstehen noch nicht genau, was die sagen. Aber wenn das so anfängt und das akzeptiert ist, weil Trump selber auf die Bühne steht bei Wahlauftritt und jemand, ich glaube, er war in North Carolina ein paar Tage vor der Wahl, Trump hat irgendwas gesagt über Kamala Harris und jemand von der Crowd, von der Zuschauer hat gesagt, she works the corner. Also es ist eine Art zu sagen, dass sie ein Prostituierte ist. Und Trump hat gestoppt, also hat aufgehört zu reden und hat richtig doll gelacht. Also für eine Minute. Und alle haben dann mitgelacht. Also wenn junge Männer sowas sehen, das gibt dann diese Acceptance, dann ist das erlaubt. Also besonders, wenn das die jetzt zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten ist. Das ist der Role Model, der Beispiel, das die haben. Das ist okay, das ist voll in Ordnung, das ist lustig. Und nicht nur das. Also ein Text, das herumgegangen ist, Stichwort, also das erste, dieser Sexismus, das akzeptiert ist. Aber jetzt also auch Rassismus, das akzeptiert ist. Wenn man sieht, nur 2 Tage nach der Wahl von Trump, dass ein Text herumgegangen ist. Und das ist gegangen spezifisch an schwarze Studenten und Schülerinnen. Also ich lese einen von diesen Nachrichten, diese Texte, dass die Leute bekommen haben, also auf Englisch, und dann kannst du das vielleicht zusammenfassen, Ingo. Also, greetings, Talia. You have been selected to pick cotton at the nearest plantation starting on November 7th. Please be ready at 8 a.m. sharp with your belongings. Our executive slave catchers pick you up in a brown van. Be prepared to be searched once you've entered the plantation. You are in plantation group 7.
Also rassistischer kann eine Nachricht kaum sein, also quasi die Aufforderung an schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner, aufgegriffen zu werden bzw. abgeholt zu werden zum Baumwollepflücken an der nächstgelegenen Plantage.
Sklavenplantage.
Ja, Sklavenplantage. Das sind Texte, die zirkulieren und die jetzt unmittelbar nach der Wahl, nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA verbreitet worden sind.
Also man muss sagen, für jemand wie Trump, der hat Rassisten bei ihm eingeladen nach Hause in Mar-a-Lago für Abendessen, oder der hat verweigert, Rassisten zu kritisieren. Eigentlich ergibt die Erlaubnis, wenn er solche Sachen nicht kritisiert, auch auf seinen Auftritt in Madison Square Garden mit dieser Komiker. Insofern, das ist keine Überraschung, dass wir würden sowas sehen. Ich meine, es ist ekelhaft, es ist furchtbar, aber ehrlich gesagt, nicht überraschend. Leider. Also insofern, wenn mein Vater sagt, warten und sehen, was er macht und tut. Ja, wir sehen das schon, finde ich.
Und wo wir noch in der 4. Phase der Trauer sind, der Depression, was hältst du eigentlich, Jeff, von einigen der Kabinettsmitglieder, die schon benannt worden sind in Donald Trumps Team?
Ich finde, das ist auch ein Grund für Depression. Ingo, wenn man sieht, in die letzten paar Tage kamen die Namen raus für, genau, die Kabinettmitglieder, zum Beispiel Tom Homan, der wird der Border Czar sein, er wird verantwortlich für die südliche Grenze. Und er ist jemand, der bekannt ist. Er war auch schon in die erste Trump-Zeit in der Kabinett. Er war verantwortlich für diese Policy, diesen Plan, Familien zu trennen, wenn man das erinnert. Und dass er Tom Homan wieder nimmt, ist ein Zeichen, dass er will, wie er versprochen hat, wahrscheinlich.
Naja, dafür ist er ja gewählt worden von vielen.
Das ist, ja, für Promises kept. Und Tom Homan wird zusammenarbeiten mit der Homeland Security Ministerin. Und das wird Kristi Noem, die Gouverneur von North Dakota, die bekannt ist als die Frau, die hat ihre arme Welpe erschossen. Also, Was für eine tolle Frau, die verantwortlich sein wird für so eine wichtige Politikbereich. Nicht nur das, aber sein EPA-Chef, EPA ist die Environmental Protection Agency,
die Umweltbehörde.
Ja. Genau, ist eine ehemalige New York Abgeordnete und Geschäftsmann, der würde diese Deregulierungsentscheidungen treffen, auch die sehr geschäftsfreundlich ist, die würde auf jeden Fall Trumps Real Baby Drill Politik auch übernehmen und wird
mehr nach Fracking und Erdöl bohren und solche Dinge.
Ja, kein Problem, die Paris Klima Accords zu ignorieren und oder auszusteigen. Also insofern, wenn man sieht, wer er ins Boot holt, also man könnte sagen, ja, okay, das haben wir gewusst, er hat schon.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber eigentlich ist es doch nur konsequent und es müsste dazu führen, dass du den letzten Bereich oder die letzte Stufe von Trauer erreichst, nämlich Akzeptanz, denn es ist ja jetzt nichts Überraschendes in dem Sinne. Er tut das, was er versprochen hat und umsetzen würde.
Ja, genau. Also ich habe keinen Grund, das anders zu sehen. Also deswegen, aber so, mein Vater hat so häufig gefragt, oh, er sagt das nur, oder seine Unterstützer haben gesagt, oh, es ist nur Teil der Show. Aber man muss ihm wirklich wortlich ernst nehmen. Und das sehen wir jetzt durch seine neue Kabinett. Insofern diese Akzeptanzphase oder Etappe, also ich glaube, ich bin eine Weile weg davon.
Bist noch weit entfernt davon. Mal sehen, wie die folgenden Kabinettsmitglieder, die er noch ernennt und benennt, ausfallen werden. Und ob das vielleicht dir hilft, so ein bisschen mehr Akzeptanz zu haben oder ob das noch eher tiefer in der vierten Phase verharren lässt, in der Depressionsphase. Und damit haben wir die fünf Phasen einmal durchdekliniert sozusagen. Jeff ist noch mitten im Prozess, wie ihr hört und seht. Aber vielleicht kommen wir noch zum Ende dieser Folge zu zwei Fragen oder zu zwei Mails, die wir bekommen haben. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für all die vielen Mails. Zum einen zu unserer Doku, die letzte Woche ja im Ersten lief und nach wie vor auch in der ARD-Mediathek noch zu sehen ist. Wirklich nochmal Trump, Amerika von Birgit Wernke und mir. Wo ich glaube, wir eine Menge Punkte, die auch zum Wahlerfolg von Donald Trump geführt haben, auch angerissen und angesprochen sind, wo man vielleicht auch ein bisschen eben auch versteht, wie es dazu gekommen ist. Aber wir haben eine Menge Zuschriften auch zu unserem Podcast natürlich jetzt rund um die Wahl bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Freuen wir uns auch weiterhin. Und ich habe festgestellt, wir sind ein internationaler Podcast. Oh. Ja, vielen, vielen Dank. Und man hört uns im Ausland auch. Wir haben zum Beispiel eine Post aus Dänemark bekommen. Da hat eine Zuhörerin uns geschrieben, dass sie sagt, ja, vielen Dank für eure Analysen und der Wahlentscheidung und dass der wirtschaftliche Aspekt, dass das ein wichtiger Grund war, das kann ich noch gut nachvollziehen. Allerdings liegt mir sehr schwer im Magen, dass das ein Element von wir wählen keine Frau. Frauen sind zu emotional, gibt. Das macht mich fassungslos, wütend und traurig. Also eine Zuhörerin, die auch wie du in diesen verschiedenen Phasen der Trauer anscheinend ist. Und das haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Das ist eben dieser Punkt. Und sie hat eine Frage dazu. Hätte Nikki Haley, also die Widersacherin von Trump im Rennen um die Kandidatur der Republikaner, hätte sie als Kandidatin mit den gleichen Schwerpunkten wie Donald Trump gegen Joe Biden, wenn die Rollen verkehrt umgekehrt gewesen wäre und Joe Biden der Mann und Nikki Haley eben die Frau gewesen wäre, hätte die dann genauso gut abgeschnitten wie jetzt Trump gegen Harris? Und das ist die Frage.
Ja.
Glaubst du?
Ja, glaube ich. Ich
okay.
glaube total, ja.
Das würde aber dafür wiederum sprechen, dass es nicht unbedingt mit Sexismus zu tun hat.
Nee, ich glaube
auch. Dass dann doch die Issues, also die Themen wichtiger waren.
Es könnte sein, wenn Haley die Nominierung gekriegt hat, dann wäre es zwei Frauen gegeneinander und dann wäre das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, Biden war so unbeliebt und also wie wir gehört haben, Leute wollten Change, die wollten was anderes als
nicht den Status quo, genau.
Genau, und es muss man auch sagen, dass kein Präsident mit so einer niedrigen Approval Rating, der hat so auch eine gefühlt schreckliche wirtschaftliche Situation, wie das aussieht. Also gefühlt ist wichtiger. Kein hat gewonnen. Also das ist insofern, das ist
keine Also Kamala Harris hatte so oder so keine Chance.
Sie hat mehrere Herausforderungen und das war auf jeden Fall wahrscheinlich der größte. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn Haley war der Kandidat und sie würde ja gegen Biden gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man sieht, was Wähler so sagen haben, warum die Trump gewählt haben, ich glaube ja, auf jeden Fall.
Das würde wiederum dafür sprechen, dass Sexismus da dann nicht ganz so eine Rolle gespielt hat. Aber die Frage, die sie anschließt, unsere Hörerin, ist, die logische Konsequenz wäre dann doch, dass die Demokraten die nächsten mindestens 8 Jahre keine weiblichen Kandidaten mehr aufstellen. Das wurde auch, als ich jetzt in Washington war, viel besprochen, so nach dem Motto, das war es jetzt erstmal. Die Demokraten haben es zweimal versucht mit einer Frau und das hat nicht geklappt. Das werden sie sich nicht nochmal trauen in 2028 oder in 2032.
Ich glaube auch, dass die Angst haben auf eine Wiederholung von Iswaimer, dass es schon passiert ist. Ich kann vorstellen, dass das eine Diskussion wird. Aber mal sehen, mal sehen.
Ich weiß es nicht. Also es wäre so der naheliegende Schluss, dass man es erstmal nicht versucht, was echt bitter wäre an sich schon. Aber wer weiß, vielleicht ändern sich die Zeiten dann auch
Aber wenn das
wieder
der
und dann.
Ergebnis ist, dass der Takeaway ist, dann bin ich tiefer in dieser Depressionphase, Ingo.
Oh Mann, ja, also wir haben hier viel zu besprechen, aber das hilft ja auch als Therapie, sozusagen. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Mail aus Dänemark. Wir haben eine andere Anfrage aus der Schweiz bekommen von einem Zuhörer. Und der sagt, er war doch überrascht, dass diese Red Wave in den sogenannten Swing States gekommen ist und hat eine Frage dazu. Kann es sein, dass wir gerade das Ende der sogenannten Swing States miterleben und diese zunehmend den Republikanern zufallen? Also dieser Blue Wall, der ist auf jeden Fall komplett zerbröselt. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das war jetzt in
Nee.
diesem Fall so. Ich meine, wenn man sich die Landkarte anguckt, da ist schon wirklich sehr viel, bis auf die Großmetropolen und vielleicht Neuengland und die Küste im Westen, ist da sehr viel rot. Ja, also das kann man, wenn man das Bild jetzt anguckt, kann man schon sagen, dass das sehr in die republikanische Seite gefallen ist. Aber ob daraus wiederum zu ziehen, dass es jetzt keine Demokraten da mehr gibt und dass es beim nächsten Mal.
Swing States kommen und gehen. Also Ohio war für eine Weile ein Swing State. Florida, stell mal vor, war eine Swing State. Also Wisconsin war ziemlich blau für eine lange Zeit, bevor Trump ins Spiel gekommen ist. Insofern, die kommen und gehen. Ich glaube auch, dass also jedes Jahr hat Besonderheiten. Dieses Jahr war der wirtschaftliche Situation. Trump ist eine Ausnahmekandidat. Es gibt verschiedene Faktoren. Also wie wir gesehen haben, in der Zwischenwahl gab es eine blaue Welle oder mindestens keine rote Welle. Und wie wir schon diskutiert haben, Leute wählen manchmal eine Partei für Präsident und eine andere für Abgeordnete und so weiter. Und ich glaube, es hat viel mit der Kandidat zu tun, es hat viel mit der Moment zu tun. Und es kann immer noch ganz, ganz anders sein in 4 Jahren.
Ich würde das auch sagen. Ich glaube nicht, dass es die Swing States erstmal so schnell nicht mehr gibt. Ich glaube, es kann sich, wie du sagst, verändern, dass andere Staaten plötzlich zu Swing States werden oder nicht mehr sind und deswegen in das ein oder andere Lager fallen. Aber das hängt davon ab, wie die Umstände sind. Und man darf auch nicht vergessen, mehr noch als bei uns in Deutschland, in der Politik, in den USA, ist das so ein Pendulum, das so schwingt. Das ist auch so drauf ausgelegt, so ein bisschen. Also jetzt ist zum Beispiel sehr stark, gerade wenn auch noch das Haus demnächst an die Republikaner fallen sollte, das also Weißes Haus und beide Kongresskammern bei den Republikanern sind, dann ist es eben in diese eine Richtung geschwungen. Aber in der Regel, gerade spätestens bei den Midterms oder bei der nächsten Präsidentenwahl, schwingt es dann auch in die andere Richtung als Ausgleich, weil Leute dann wieder unzufrieden sind mit dem, was eine Regierung macht und dann wieder einen Wechsel wählen wollen. Und insofern würde ich davon auch warnen zu denken, das hat sich jetzt erledigt für die Demokraten in den USA. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Aber es hat sich bei dieser Wahl auch wieder gezeigt, gerade so bei den Umfragen zwischen Demokraten und Republikanern, dass die Demokraten einfach mehr Abstand in den Vorwahlumfragen brauchen zu den Republikanern, um dann sicher diesen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Man hätte im Nachhinein, ist man immer schlauer, klar, aber sehen können, so knapp wie dieses Rennen war, das hat uns so ein bisschen eingelullt, dass wir dachten, ah, okay, das könnte knapp werden für Harris oder könnte es was werden oder dann doch Trump knapp. Und dann war es so klar. Ich glaube, im Nachhinein, wir haben gesehen, Joe Biden hatte 5 oder 6 Prozentpunkte Vorsprung in den Umfragen gegenüber Trump und dann war es trotzdem extrem knapp am Ende. Es hat gerade so gereicht. Und wenn dieser Vorsprung von vornherein nicht da ist, dann kann man erwarten, dass es eben eine rote Welle gibt, dass es eben, weil die Demokraten irgendwie, keine Ahnung, fauler sind vielleicht am Wahltag oder nicht so geschlossen wählen gehen oder was auch immer, denken, ach, es ist vielleicht eh schon entschieden. Und
Ja,
Republikaner sind da ein bisschen verlässlicher vielleicht beim
aber
Wählen.
dieses Mal war auch schwierig, weil es gab auch viele, die, auf Englisch sagt man, die started out. Also die waren unzufrieden mit ihrer
Bei
Choice.
beiden, ja.
Weil, ja, aber entweder der Krieg in Gaza, wegen so viele verschiedene Themen, wo die haben gesagt, ich kann nicht für einen oder der andere wählen oder ich kann nicht für Biden oder für Harris wählen, wegen irgendwas. Und deswegen, obwohl ich kann auch nicht für Trump wählen, ich stimme für meinen Onkel zu, oder? Also, ja, also.
Gut, aber soweit jedenfalls zwei von wirklich vielen Zuschriften, die wir zu unserem Podcast in den letzten Tagen und Wochen bekommen haben. Vielen Dank dafür. Wir beantworten gerne Fragen. Also schickt uns auch weiterhin Fragen oder Anregungen, die ihr habt. Aber für die heutige Ausgabe sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir auch mal wieder einen Hörtipp für euch aus der ARD Audiothek. Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. So heißt ein wirklich berührender neuer Doku-Podcast der ARD. Zigtausende Menschen sind schon verschwunden auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Und was wir dabei oft vergessen, hinter den Schlagzeilen in den Nachrichten stecken echte Menschen mit echten Leben, mit Eltern, mit Geschwistern, mit Familie, mit Freunden, die sich alle fragen, ob die Vermissten vielleicht noch am Leben sind. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.